Audio Now.
Also ich sehe die Autoindustrie durchaus teilweise positiv, aber teilweise erinnert sie mich sehr stark an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren, wo irgendwie so mit diesem trügerischen Gefühl der Unangreifbarkeit irgendwie die Zukunft verschlafen wird. Und das muss man vermeiden. Und da sind einige ganz gut auf dem Weg, gerade was zum Beispiel was die Elektromobilität angeht, weil da machen wir uns nichts vor. Also alle, die es meinen, im großen Stil Wasserstofffahrzeuge, Individualfahrzeuge, SUVs verkaufen zu wollen, sind auf dem völlig falschen Dampfer. Da geht der Markt nicht hin.
Kann Technologie das Klima retten? Unser Thema heute und damit herzlich willkommen zu SOTEC Deutschland. Mein Name ist Frauke Holzmeier.
Und ich bin Andreas Laukert. Zu Anfang zitieren wir mal die wohl bekannteste Kämpferin fürs Klima, Greta Thunberg. Die hat jetzt den vor kurzem stattgefundenen Klimagipfel in Frankreich, One Planet Summit, so kommentiert, ich kürze es mal ein, bla 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 bla.
Genau, also so ungefähr hat sie da die Aussagen der Beteiligten auf den Punkt gebracht oder der meisten Beteiligten. Und ob sie damit recht hat, besprechen wir heute unter anderem mit einer Frau, die sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Energie, Verkehr, Wirtschaft beschäftigt, Claudia Kempfert vom DIW. Hallo Claudia.
Hallo.
Wir stellen dich noch mal ganz kurz vor, damit alle auf demselben Stand sind und dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, promoviert, bereits Ende der 90er als Politikberaterin im Einsatz. Du hast schon verschiedene Professuren gehabt, bist auch noch Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik. Und natürlich, daher kennen sie die meisten dich auch, du bist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am DIW Berlin, also dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
Ja, ich fange jetzt mal mit einem Politiker an, würde ich ansagen. Das ist schon ein Weilchen her, aber Christian Lindner meinte ja mal, dass wir den Klimawandel mit Technologie bekämpfen müssen. Reicht das aus?
Nein, es reicht nicht aus. Es ist ein wichtiger Schritt, aber es gibt sogar Studien darüber, wissenschaftliche Studien, warum manche, wenn sie an Klimaschutz denken, denen nur Technologie einfällt. Das ist nicht wirklich weit gedacht, aber es betrifft die Unternehmen, die jetzt Christian Lindner vielleicht im Blick hat. Aber insgesamt müssen wir die gesamte Volkswirtschaft dekarbonisieren, wenn wir Klimaschutz machen, was eben auch bedeutet, dass wir gesellschaftliche Umgestaltungen haben werden, dass wir Veränderungen auch sehen werden, die jetzt nicht Angst machen müssen, aber die viele Chancen hervorbringen. Und das muss man auch mit Zukunftsbildern begleiten. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schade, wenn Politikern nur Technik einfällt. Das ist nicht falsch, aber also sich an Technik daran auch anzuknüpfen, aber es ist zu kurz gesprungen und deswegen bräuchten wir da auch eine breitere Diskussion.
Wie das so aussehen kann, können wir ja besprechen, aber du hast jetzt auch gerade schon gesagt, ja, dass sich vieles ändern wird und oder auch Mobilität verändern wird, aber du hast auch in der Zukunft gesprochen, aber sind wir nicht eigentlich schon zu spät dran?
Also wir sind wahnsinnig spät dran, das ist gar keine Frage. Und da wurde ja auch eingangs von euch die Greta Thunberg zitiert, die ist sehr ungeduldig und fordert das auch ein. Die gesamte Jugend ist sehr ungeduldig, auch zu Recht, das kann man auch nachvollziehen, weil wir wirklich viele Jahrzehnte jetzt an Zeit verloren haben, aber wir waren nicht völlig untätig. Globale Demokratie- und Diskursprozesse dauern einfach sehr, sehr lange. Aber in der Tat im puncto Klimaschutz, im puncto Artenschutz, überhaupt Biodiversitätsschutz läuft uns wirklich die Zeit davon. Und wir sind jetzt nicht zu spät, dass wir sagen, dass wir brauchen gar nichts mehr ändern, weil es lohnt sich ja eh nicht. Im Gegenteil, wir müssen jetzt einfach schneller werden. Und die Rahmenbedingungen, die wir heute auch schon haben, das Pariser Klimaabkommen, was wir vereinbart haben, auch die 17 Nachhaltigkeitsziele, die wir auf globaler Ebene gemeinsam vereinbart haben, die auch wirklich umzusetzen. Darum geht es jetzt und das geht Schritt für Schritt. Manche Länder sind da weiter als Deutschland, also wir sind da jetzt ein bisschen hinterhergehumpelt, aber was nicht bedeutet, dass wir da nicht noch aufholen können.
Ja, hinterherhumpeln ist ja auch unser Thema hier, aber wenn ich richtig informiert bin, das sagte mir mal ein CEO eines großen Unternehmens sagte, Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten Billionen in Solarenergie und Windenergie gepumpt. Wir waren quasi weltweit führend und haben wir das alles jetzt aufs Spiel gesetzt mit falschen Entscheidungen?
Also wir haben ziemlich viel aufs Spiel gesetzt und da würde ich auch zustimmen, dass wir viel Geld investiert haben. Das waren Investitionen in Zukunftstechnologien. Die Kosten sind massiv gesunken. Die Billion ist jetzt zwar übertrieben, aber nichtsdestotrotz, wir haben etliche Milliarden dafür ausgegeben und haben eben die Kosten auch gerade für Solarenergie und Windenergie nach unten gebracht, hatten auch weltweit führende Unternehmen in diesem Bereich, in diesem Land mit wichtigen Industriearbeitsplätzen, die wir tatsächlich durch die Verschlechterung von Rahmenbedingungen aufs Spiel gesetzt haben. Bei Solarenergie kommt noch hinzu, dass wir starke Konkurrenten haben, insbesondere aus China. Dort subventioniert man auch sehr stark, dort investiert man eben sehr stark und macht praktisch wie in anderen Bereichen auch Dumpingpreise, die der Konkurrenz zu schaffen machen. Da kann man kaum gegenhalten. Aber es geht ja jetzt darum, dass wir viel mehr Solarenergie und Windenergie auch in Deutschland brauchen, dass neue Technologien dazukommen, Stichwort Elektromobilität. Da können wir auch weltweit führend werden, wenn wir nicht so oft immer noch hinterherhumpeln. Und wir auch im Bereich zum Beispiel Batterietechnologie, wie es Europa sich auch vorgenommen hat, dort mehr zu investieren, auch staatlich zu unterstützen, den Green Deal auch verstehen als Hilfsprogramm für neue Technologien, die uns dauerhaft nachhaltig ausrichten. Das sind auch schon Schritte, zwar zaghaft, aber Schritte in die richtige Richtung. Aber ich würde zustimmen dem CEO, den du zitiert hast, der gesagt hat, das haben wir unnötig aufs Spiel gesetzt. Das hätte so nicht sein müssen.
Dieses Hinterherhumpeln, wie anstrengend ist das eigentlich für dich? Ich habe mal so in deine Publikationsliste geschaut und da sind ja teilweise echt Themen vor 10 Jahren, die du heute genauso zumindest vom Titel her wieder machen könntest, ne, mit Wirtschaft und 2-Grad-Ziel und was weiß ich. Aber es passiert ja irgendwie nichts. Jetzt sind schon wieder 10 Jahre rum und wir reden noch und erzählen immer noch, wir müssen das, aber so wirklich hat jetzt, weiß ich nicht, hat man ja nicht das Gefühl, dass sich was tut. Täuscht der Eindruck oder bist du auch einfach schon genervt?
Na, ich bin überhaupt nicht genervt. Ich bin ja Optimistin. Es bleibt auch so. In meinem aktuellen Buch beschreibe ich ja auch, was wir die letzten 40 Jahre gemacht haben. Das ist in der Tat nicht genug. Und da wäre ich auch sofort dabei, das zu kritisieren. Es ist ja auch meine Lebensaufgabe. Also ich habe ja schon vor über 25 Jahren damit angefangen, mich mit dieser Thematik zu beschäftigen und bleibe auch weiter dabei und sehe aber auch, dass einiges vorangekommen ist. Aber manches auch wirklich zu spät kommt. Und da müssen wir auch sehen, warum das so ist. Wir hatten eine Zeit, auch vor 10, 15 Jahren, da gab es erhebliche Beeinflussung eben von Lobbyisten auch der Vergangenheit, die Vergangenheit möglichst lange konservieren wollten. Das hat auch in den USA ihre Spuren hinterlassen. Man weiß das auch mittlerweile, wie diese Lobbyisten vorgehen, mit gezielten Mythen, PR-Kampagnen, alles wird da aufgefahren. Zweifel zu sehen, Fake News zu sehen, all das, damit beschäftigen wir uns ja heute auch wieder. Und da muss man aus der Wissenschaft heraus auch gegenhalten. Also insofern haben wir da auch eine ganz originäre Aufgabe, immer wieder zu informieren, immer wieder auch die Dinge zu sagen. Ich habe nicht den Eindruck, dass nichts passiert ist. Also da bin ich eben zu nah dran, auch an der Materie, um zu sehen, dass kleine Schritte vorwärts gegangen wurden. Aber ich würde zustimmen, es gab Phasen, da waren wir schneller. Also immer so 5 Schritte vorwärts, 3 wieder zurück. Das ist nicht wirklich optimal, aber deswegen ist es so wichtig, am Ball zu bleiben, auch weiterzumachen. Wir sind mittlerweile in einer anderen Phase, auch durch Fridays for Future, die wahnsinnig viel mobilisiert haben und auch zu Recht einfordern, dass die Jugend mit an den Tisch muss, dass es Entscheidungen geben muss, die eben auch in Richtung Zukunft gehen. Und da müssen wir schneller werden und auch besser werden.
Schauen wir doch mal auf eine Technologie. Wasserstoff ist immer ein großes Thema zurzeit. Ich glaube, zurzeit vergeht keine Woche, wo Herr Wirtschaftsminister Altmaier nicht irgendwo ein Pilotprojekt startet gerade. Also wie siehst du das? Den Hype ums Wasser, ist ein Hype oder ist das gerechtfertigt?
Es ist ein Hype und das Schöne ist ja irgendwie, wenn man schon so lange an der Thematik dran ist, hat man alles schon zigmal gehört. Die Wasserstoffgesellschaft gab es in den 80er Jahren, da wurde sie damals ausgerufen. Das war damals einerseits die Kombi mit Atomenergie. Ich erinnere mich noch, wie dann auch Wasserstoffgesellschaft in allen Bereichen Wasserstoff als die Technologie schlechthin verkauft wurde oder auch in Kombination mit Solarenergie. Da gab es dann diejenigen, die auch die Solarenergie in der ganzen Welt auch vertreten haben, was ja ja auch richtig ist, aber dann auch in der Kombination mit Wasserstoff das als Kombimodell auch immer gesehen haben. Insofern ist es nicht neu, aber ich freue mich natürlich drüber, wenn auch Hypes wiederkommen. Jetzt muss man nur so ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht Greenwashing betreibt. Und diese unter dem Deckmantel von Wasserstoff eigentlich meint, wir lassen alles so wie bisher. Wir nennen es jetzt nur irgendwie blauer, türkiser oder gelber Wasserstoff und meinen eigentlich fossiles Erdgas, meinen eigentlich, wir kaufen damit Zeit für die nächsten 20 Jahre, dass wir immer noch unser fossiles Erdgas munter verkaufen können, was dann aber nicht kompatibel ist mit den Pariser Klimazielen, das muss man deutlich sagen. Aber da sind bestimmte Interessen dahinter, jetzt alles blumig zu verkaufen. Ich sehe da viele PR-Strategien im Hintergrund, die leider dazu führen oder zumindest die Gefahr bergen, dass wir nicht wirklich in Richtung Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehen, sondern dass sich darunter auch welche verbergen, die unter dem Deckmantel des Klimaschutzes alles weiter wie bisher verkaufen wollen. Und da müssen wir die Augen aufhalten und wir erstellen dazu ja auch Studien. Wasserstoff hat gute Gründe, dass man es unterstützt, gerade in der Kombination in der Energiewende mit erneuerbaren Energien. Nur mit erneuerbaren Energien macht es Sinn. Es kann auch als Treibstoff genutzt werden oder auch für Bereiche, die man gar nicht elektrifizieren kann, wie die Industrie, Teile der Industrie, aber überall dort, wo wir den Strom direkt nutzen können, muss er genutzt werden. Es ist so viel preiswerter, den erneuerbaren Strom direkt zu nutzen, als dass wir kostspielige Umwandlungsprozesse, die uns nicht nur Energie, sondern auch Wasser und andere Ressourcen kosten, wo wir viel Energie verlieren, was wahnsinnig teuer und ineffizient ist. Deswegen ist es kostbar, dass man das jetzt meint, dass man da überall Wasserstoff einsetzt. Und wir machen einfach so weiter wie bisher. Wasserstoff ist das neue Öl und wir machen weder Energieeffizienz, wir lassen das alles. Wir brauchen keine Wärmepumpen, keine Elektromobilität. Die SUVs fahren weiter mit Wasserstoff. Davor warne ich. Das ist weder energiewirtschaftlich darstellbar, gerade mit erneuerbaren Energien nicht. Es ist wahnsinnig teuer, es ist irre ineffizient und das behindert sogar die Klimaziele. Und davor muss man auch warnen, wenn wir ernsthaft Klimaschutz machen wollen, dann heißt das Wasserstoff ja aus erneuerbaren Energien, aber sehr kostbar und nur da einsetzen, wo es keine direkte elektrische Alternative gibt.
An Wasserstoff scheiden sich ja tatsächlich so ein bisschen auch die Geister. In der Autoindustrie hat man so das Gefühl, der eine Autoboss findet es vielleicht ganz gut. Dann kommt auch übrigens wieder Herr Lindner, der auch immer für Wasserstoff hier und da mal wirbt, um den heute nochmal ins Spiel zu bringen. Wie siehst du da die Autoindustrie, wenn es so um die energiefreundlichen Autos geht in Deutschland? Ist das irgendwie, ja,
Ja, also ich sehe die Autoindustrie durchaus teilweise positiv, aber teilweise erinnert sie mich sehr stark an die Energiewirtschaft von vor 20 Jahren, wo irgendwie so mit diesem trügerischen Gefühl der Unangreifbarkeit irgendwie die Zukunft verschlafen wird. Und das muss man vermeiden. Und da sind einige ganz gut auf dem Weg, gerade was zum Beispiel was die Elektromobilität angeht, weil da machen wir uns nichts vor. Also alle, die jetzt meinen, im großen Stil Wasserstofffahrzeuge, Individualfahrzeuge, SUVs verkaufen zu wollen, sind auf dem völlig falschen Dampfer. Da geht der Markt nicht hin. Selbst die Japaner steuern um. Elektrofahrzeuge sind so viel effizienter. Der Ökostrom ist direkt dezentral nutzbar. Die Batterien werden immer billiger, die Solarenergie wird immer billiger, der kalifornische Autohersteller produziert mittlerweile in Deutschland. Also wenn man da jetzt immer noch nicht aufgewacht ist, dann ist man irgendwie auf dem falschen Weg. Und klar wird Wasserstoff für Einzelbereiche, auch im Technologie, also im Automobilbereich, einsetzbar sein, aber eher für Schwerlastkraftwagen. Das sind ja unsere Autohersteller in Deutschland auch daran beteiligt, die herzustellen. Oder auch im Schienenverkehr, sei es als Diesellok, als Alternative zur Diesellok. Da sind jetzt die Autohersteller nicht so dran, aber da spielt es eine Rolle. Aber wenn man da jetzt meint, SUVs der Zukunft fahren im großen Stil mit Wasserstoff, ist man tatsächlich auf dem Holzweg. Das sehe ich mit Sorge, weil das bedeutet, dass man tatsächlich Arbeitsplätze gefährdet, weil die zukunftsfähigen Arbeitsplätze, die kommen auch aus zukunftsfähigen Geschäftsmodellen und die liegen eindeutig in der Elektromobilität.
Ja. Die meisten fahren ja jetzt bei uns noch mit Benzin. also mit Verbrennermotoren. Die Benzin ist deutlich teurer geworden jetzt zum Jahreswechsel, Stichwort CO2-Steuerabgabe. Ich habe jetzt neulich einen Podcast gehört, wo du auch kurz zu Gast warst, da bei Jung und Naiv. Und da hast du gesprochen von einem CO2-Preis, glaube ich, von 380 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Den hast du so in den Raum gestellt, der es eigentlich sein müsste. Jetzt sind wir bei 25, richtig?
Nee, 25, ja.
Meinst du sowas ist, also das heißt ja gerne in der Politik, den Leuten zumutbar? Wäre das verkraftbar?
Ja. Also der Punkt hier, das muss ich kurz erläutern, weil gerade im Verkehrs-, also im Automobilbereich haben wir sehr, sehr hohe Vermeidungskosten, so nennen wir das in der Fachsprache. Sprich, wir haben ja heute schon eine Mineralölsteuer und eine Ökosteuer, die ist jetzt nicht so hoch, aber immerhin kommt man da fast auf jetzt beim Benziner auf 280 Euro pro Tonne CO2. Haben wir heute schon Steuern auf dem Benzinpreis. Und wir wissen, dass diese Steuern nicht ausreichen, um die Emissionen zu senken. Sie steigen immer weiter. Die Straßen, also die Emissionen, Treibhausgase aus dem Straßenverkehr steigen immer weiter. Das heißt, wir brauchen hier deutlich höhere CO2-Aufschläge noch dazu in Richtung 180 Euro pro Tonne CO2. Und dann landet man oder 100 Euro, beginnen bei 100 Euro pro Tonne CO2, jetzt nur bei Benzin gemessen. Und dann landet man eben in deutlich anderen Größenordnungen, die überhaupt dazu führen würden, dass Menschen umsteigen. Das sind die Größenordnungen, die wir wissen, auch mit den Preiselastizitäten, die Vermeidungskosten, die wir kennen, aus der Wissenschaft heraus, die wir bräuchten, damit es überhaupt einen Wandel gibt. Also dieser technologische Wandel nur mit einem CO2-Preis zu generieren. Und das war die Diskussion an dem Abend bei Jung und Naiv. Da waren die CDU-Vorsitzenden, die sich da vorgestellt haben. Und ich erinnere mich an die Diskussion, da sagte dann Herr Merz, wir brauchen einen einheitlichen CO2-Preis, sonst gar nichts. Wenn man das ernsthaft meint und kompatibel macht mit Paris, dann landet man bei sehr, sehr, sehr viel höheren CO2-Preisen. Und das hat in der Tat Verwerfungen für nicht nur jetzt einkommensschwache Haushalte, jetzt durch die deutlich erhöhten Benzinpreise und auch deutlich erhöhten Heizölpreise und auch gerade im Bereich der Industrie. Und das wird schon relevant für die deutsche Volkswirtschaft. Derartige CO2-Preise würde in der Tat zu einer großen Abwanderung von Industriebereichen führen. Diese ganze Diskussion haben wir spätestens dann, wenn jetzt zum Beispiel die CDU solche CO2-Preise nur ansatzweise durchdenken würde. Sprich, es ist politisch nicht darstellbar. Wir haben jetzt CO2-Preise von 25 Euro pro Tonne CO2, das steigt auf 55, 65 Euro pro Tonne CO2 maximal. Damit wird man weder im Mobilitätssektor noch im Heizölbereich nennenswerte Reduktionen erreichen können. Ungefähr ein Drittel der notwendigen Emissionssenkung werden wir damit nur erreichen können. Sprich, diese CO2-Bepreisung ist sinnvoll, das halten wir auch für richtig, aber nicht als alleiniges Instrument notwendig, sondern da braucht man mehr, gerade im Bereich der Mobilitätswende oder Verkehrswende oder auch im Gebäudeenergiebereich, wo man dann auch Förderprogramme braucht für die energetische Gebäudesanierung, im Mobilitätsbereich, Ladeinfrastruktur, die ausgebaut werden muss, Förderung des Schienenverkehrs und so weiter. Also eine breite, lange Liste an Instrumenten, die man da zusätzlich braucht, die jetzt von Marktökonomen oder auch von Marktbefürwortern nicht unbedingt sofort herbeigesehen werden, um es mal vorsichtig zu sagen. Und diese Alibi-Diskussion, und das stört mich an der Diskussion, dass man sagt, ein CO2-Preis und dann ist alles gewuppt und aber im gleichen Satz sagt, ja, aber es muss irgendwie auch bezahlbar bleiben, 25 Euro pro Tonne CO2 ist schon zu hoch, dann will man nicht ernsthaft Klimaschutz machen. Und das, finde ich, gehört zur Ehrlichkeit dazu. Ich finde alle, und das hat mich an dem Abend sehr gestört, alle Kandidaten, die da sich vorgestellt haben und dann nur solche Sätze sagen wie CO2-Preis, aber es muss auch bezahlbar bleiben, sprechen nicht über Paris oder die Erfüllung der Pariser Klimaziele. Und das finde ich schade, weil gerade auch in dieser großen Volkspartei, das bedauere ich sehr, ich hoffe, das kommt noch, fehlt auch die Erkennung der Chancen durch Klimaschutz, die gerade für die Wirtschaft, sei es durch neue Technologien, sei es dadurch, dass Effizienzpotenziale gehoben werden, neue Fahrzeuge, die auch in den Markt kommen. Diese Investitionen schaffen ja Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Und das fehlt mir sehr, gerade bei den Konservativen, die diese Chancen nicht erkennen. Und da hoffe ich jetzt einfach im Wahljahr 2021, dass da mehr kommt in dem Programm, als was man da bisher gehört hat. Weil sonst wird es gerade für einige Wählerinnen und Wähler, die da mehr antworten wollen, sehr leicht, sich dann für eine Partei zu entscheiden. Das, so sollte es ja nicht sein. Wir brauchen eigentlich einen Wettbewerb.
Naja, wir hatten ja jetzt die Wahl von Herrn Laschet zum Parteivorsitzenden.
Ja, kommt Laschet oder Söder, was ist da jetzt besser?
Kommt aus einem Kohleland. Gut, Söder kommt aus keinem Kohleland.
Aber er hat die Bienen gerettet oder will sie retten.
Glaubst du da wirklich an Veränderungen, wenn wir jetzt mal von ausgehen, dass die CDU sich hält und vielleicht den Kanzler stellt? Also, oder CDU zu
ja,
CSU?
Ja, das ist ja alles so... Genau, alles noch sehr, sehr unsicher. Ich glaube da sehr an Veränderungen und zwar nicht aufgrund jetzt der Kandidaten oder was man jetzt in diese da rein projiziert oder die Parteien, die sich da irgendwie auch selbst teilweise zerfleddern, sondern aufgrund der Zivilgesellschaft, die wir derzeit haben. Und die nehme ich als sehr ambitioniert wahr. Also jetzt gut sind wir beschäftigt mit der Corona-Krise, die Diskussion, die wir auch damit haben und auch die wirklich große Herausforderungen, die wir haben, da auch wieder gut rauszukommen. Aber viele haben verstanden, so geht es jetzt irgendwie auch nicht gerade weiter. Und viele fordern eben auch da eine Veränderung ein, eine Transformation hin auch zu mehr Homeoffice, mehr Digitalisierung in den Schulen, in überall, wo wir es brauchen oder eben auch in Richtung Nachhaltigkeit. Das wird das Thema schlechthin. Und wenn die Parteien darauf keine Antwort finden, werden sie nicht mehr wählbar, dann werden andere kommen. Und deswegen glaube ich, da schon kommen Antworten. Ich bin da auch felsenfest überzeugt, dass es da einen Wettbewerb geben wird. Wir sehen ja auch bei dem Green Deal in dem Moment, wo Parteienverhältnisse auch so sind, dass diese Themen auch ernsthaft diskutiert werden, kann auch echt was gestaltet werden. Und davon werden wir schwer wieder wegkommen. Klar gibt es da wieder Auf und Abs. Und dann hat man wieder Populisten mit ganz einfachen Antworten, die uns gar nicht weiterhelfen. Mhm. Aber also zumindest differenzierte Diskussionen sehe ich da schon, unabhängig davon, wer da jetzt Parteivorsitzender oder Kanzlerkandidat wird. Ich denke, es wird ein Klimawahljahr, da bin ich ziemlich sicher, weil Corona wird im Laufe des Jahres, jetzt sicherlich wird man sehen, wie schnell, aber auch mehr und mehr beherrschbar und dann werden andere Themen kommen und das zentrale Thema ist Nachhaltigkeit und Klimaschutz und da müssen die Parteien liefern, sonst wählen die Wähler die nicht und das werde ich schon, also ich bin da ziemlich sicher, da wird einiges noch kommen, auch an zukunftsfähigen Konzepten.
Stichwort vielleicht Generationenvertrag, könntest du dir das vorstellen, dass man irgendwann dazu kommt auch, zum Beispiel eben neue Gesetze und alles daraufhin abzuklopfen, ist es zukunftsträchtig, ne? Also ist es nachhaltig auch in der Zukunft? Das ist ja die Idee, wenn ich jetzt Kohlekraftwerke am Leben halte, um jetzige Arbeitsplätze zu sichern, vernichte ich ja unter Umständen die, die in 20 Jahren da sein müssten, oder?
Ja, darum geht es ja genau, dass man die zukünftigen Generationen erstmal mit am Tisch hat, nicht nur in den Diskussionen, sondern dass man auch Gesetzesvorhaben darauf abklopft. Also ein Beispiel ist ja jetzt der Autobahnbau auch durch Hessen, wo hinterfragt wird, diese Planung, die wir irgendwie vor 20 Jahren gestartet haben für diese Verkehrswegeplanung, die ja sehr planwirtschaftlich stattfindet, die sehr, sehr lange Zeiträume umfasst, ist das zeitgemäß bzw. kompatibel mit den nachhaltigen Nachhaltigkeitszielen und Klimazielen der Zukunft, wo die Mobilität eine andere sein wird. Es werden Fahrzeuge rumfahren, ja klar, auch klimaschonender rumfahren, aber die werden eher vernetzt sein, sie werden auch autonom fahren, weniger Fahrzeuge, mehr Mobilitätsdienstleistungen im weitesten Sinne. Also da wird sich viel verändern, auch mittels der Digitalisierung. Und das wird nicht abgebildet. Also diese langen Zeiträume der Verhandlungen jetzt, um bestimmte Entscheidungen zu treffen, sind nicht mehr zeitgemäß. Und ich werbe ja in meinem neuen Buch dafür, so ein agiles Management einzuführen, auch für alle möglichen Prozesse, dass man auch mal korrigieren kann, dass man auch mal auf dynamische Entwicklungen reagieren kann und auch eine Art Generationenvertrag. Genau, ich werbe für einen Rat für Generationengerechtigkeit, der jetzt nicht das Parlament ersetzt und auch nicht Entscheidungen trifft, sondern einmal noch mal drauf guckt. Und das ist aus meiner Sicht notwendig, weil wir ja so viele Nachhaltigkeitsziele haben, die wir teilweise verletzen, dass man da nochmal drauf guckt und das auch entscheidet, ist jetzt tatsächlich dieser Weg einer, der uns in die Vergangenheit führt oder ist er wirklich kompatibel mit den Zielen der Zukunft? Und das fehlt mir sehr stark derzeit, dass man doch sehr rückwärtsgewandt noch immer plant. Die Prozesse müssen erneuert werden, sie müssen auch angepasst werden auf die Zukunft. Und Unternehmen müssen das ja auch. Also die müssen ja auch agiles Management durchführen. Das fehlt mir in den Ministerien, das fehlt mir in den Parteien, das fehlt mir in den ganzen strukturellen Prozessen. Und deswegen muss da mehr kommen, als wir da derzeit sehen.
Gibt es eine Technologie, die du besonders spannend findest? Beziehungsweise ich würde dich ganz gerne zu einer konkret fragen. Ich habe vor ein paar Monaten oder ist wahrscheinlich auch schon länger her diese Bill Gates-Doku gesehen. Auf einem der Streaming-Anbieter-Kanäle. Und da ging es um eine neue Art von Atomkraftwerken oder ich glaube Laufwellenreaktor oder so heißt das, wo man, das kannst du wahrscheinlich viel besser erklären, halt Uran oder so nimmt, das gar nicht mehr strahlt oder wie nennt man das? Ist das was realistisch ist? Ist das interessant? Das würde mich mal interessieren, von einer Expertin zu hören.
Ja. Also wir halten das für überhaupt nicht neu und auch nicht relevant. Wir sehen das mit Erstaunen, okay, dass Bill Gates tatsächlich da auf so eine Technik setzt, die erstmal nur ein Versprechen ist. Ah. Es wird von vielen Kernphysikern als hochproblematisch eingestuft. Es wird ja praktisch jetzt auch so schön mit bunten Bildchen und kleinen Filmchen auch auf den YouTube-Kanälchen da überall rumgeschickt.
Genauso hatte ich es gesehen.
Genau, da ein neuer Reaktor entsteht, der weder Müll produziert oder den selber auffrisst, der fast für den Garten irgendwie da eingesetzt werden kann, das ist ja alles tatsächlich so nicht. Die Technik ist nicht neu und man muss leider sagen, die Atomtechnologie ist keine, die wirklich technologische Sprünge hervorbringt. Es ist alles seit 50 Jahren erforscht, diese neueren Reaktoren bringen erhebliche auch Materialprobleme mit sich. Das ist eher ein Start-up-Idee, nicht die erste. Es sind aus meiner Sicht die letzten 20 Jahre mindestens die vierte dieser Art, die ich gesehen habe im Laufe der letzten 20 Jahre, die alle früher oder später eingestampft wurden. Und da muss man einfach auch mal bei Google eingeben, beim Suchdienst eingeben, bei Ecosia eingeben, das, was man sucht, irgendwie Startup, USA, Atom, das sind alles diese Technologien, die früher oder später sich selbst aufgelöst haben, weil die Technik das nicht verspricht. Und man muss auch deutlich sagen, sie ist wahnsinnig teuer. Selbst wenn man sagen würde, diese Art der Reaktoren sind machbar, so wie es da dargestellt ist, ist es irrsinnig teuer. Die erneuerbaren Energien haben einen Bruchteil der Kosten, die man dort haben wird. Und das wundert mich schon sehr stark. Es sind ja auch viele IT-Unternehmen, die draufspringen und sagen, wow, das ist jetzt die neue Technik. Tesla-Chef war vorher irgendwie skeptisch, jetzt ist er irgendwie auch eingefangen und sagt, das auch. Wir sehen das skeptisch, sehr skeptisch. Das ist wie die Fusionstechnologie. Seit 50 Jahren heißt es, wir bilden die Sonne nach. Es ist toll, dass man forscht. Ich finde es auch jede Art von Forschung super. Aber das jetzt zu versprechen, finde ich hoch problematisch. Und es wird auf jeden Fall keine Lösung sein, die uns weiterbringt. Und schon gar nicht zur jetzigen Zeit, wo wir doch die erneuerbaren Energien haben. Da gibt es jetzt auch eine aktuelle Studie aus der Kalifornien, die ich sehr viel interessanter finde, die mit sehr realistischen Prognosen hantiert. Im Übrigen aus der Nachbarschaft von Bill Gates, ein Kollege, der festgestellt hat, dass die Solar- und Windenergiekosten so billig sind, die Batteriekosten massiv fallen, dass man eine Vollversorgung mit Solar, Wind und Batterien weltweit sicherstellen kann. Das klingt weit weg, aber wenn wir, also ich jetzt ja nicht mehr, aber wenn man sich in die Zukunft beamen könnte, ich werde es nicht mehr erleben, aber wenn man in 50 Jahren da mal auf heute gucken würde und dann erzählt, aber da waren doch diese Atomreaktoren, da lacht man sich wahrscheinlich dann auch schlapp, wie man heute über diese Atomautos der 50er Jahre lacht. Auch mal für jeden interessant, mal im Internet, der Lust hat, gibt mal Atomauto bei YouTube ein. Da kommen dann diese kleinen Autochen aus den 50er Jahren, weil man damals meinte, die ganze Welt wird mal mit Atomenergie stattfinden und da war man ja schnell geheilt, dass das nicht so stattfindet. Weiß man heute und das neu zu propagieren, halte ich tatsächlich für hochproblematisch.
Stattdessen, welche hast du irgendwas im Petto? Ein, zwei Beispiele an Umwelttechnologien, die die wir heute noch nicht kennen, die du aber vielleicht kennst, wo du sagst, das wäre noch Zukunft. Ich denke so an CO2-Speicherung, zumindest um den Schaden ein bisschen auszugleichen oder andere Technologien. Was gibt es da? Gibt es da noch was auf dem Markt?
Na, ich bin ein großer Fan der Technik, die wir heute kennen. Das ist einmal Windenergie, auch mit den Lerneffekten, die wir haben, auch Offshore-Anlagen, die sehr ja auch schon teilweise in die Tiefsee gehen und dort Wind produzieren können, dass man es auch weiter nutzen kann. Solarenergie weltweit, Solarthermie, auch die Entsalzung, die Möglichkeit eben Salzwasser zu entsalzen, gerade in Regionen, wo Wassermangel auftreten wird. Da ist Solarenergie einfach die Technik schlechthin, die man in allen Varianten noch sehr viel mehr ausnutzen kann, inklusive Speicherung. Und da kommen jetzt neue Batteriespeicher dazu. Da habe ich jetzt keinen direkt auf dem Schirm, aber wenn man die Materialforscher hört, gibt es da ganz erfolgreiche neue Tests, was auch die Kosten für Batterien, die Minimierung von Rohstoffen und seltenen Rohstoffen, seltenen Erden ermöglicht. Und das klingt ja sehr vielversprechend. Da müssen wir irgendwie hin, dass wir sehr viel mehr speichern können in der Zukunft mit neuesten Technologien. Also Strom in erster Linie speichern können, ihn auch weiter nutzen können. Das wird eine der Hauptaufgaben sein, auch im Zuge einer Vollversorgung mit erneuerbaren Energien.
Hast du irgendwie einen Tipp für jeden Einzelnen, wie man sich vielleicht mit Technologie oder auch nur mit Verhaltensweisen möglichst klimafreundlich verhalten kann? So drei Tipps, die einen jetzt nicht zu sehr einschränken bei der Lebensqualität.
Nee, genau. Also das ist ja genau die Motivation in meinem neuen Buch, wo ich Tipps gebe. Ich gebe 53 Tipps jenseits von Konsumentscheidungen. Die muss man nicht alle machen. Man kann sich da drei raussuchen. Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt, sondern ich werbe ja dafür, sich einzubringen, egal an welcher Stelle. Also dass man zum Beispiel im Unternehmen, wenn man auch in einem energieemissionsintensiven Unternehmen arbeitet, Ideen sammelt, Gleichgesinnte sammelt, Lösungen auch an das Management ranträgt, was man für Ideen hat, dass man auch nachhaltiger sein kann im weitesten Sinne. Also beteilige dich, egal an welcher Stelle, ob Unternehmen, Verein, Schule, egal wo, da auch einfach aktiv zu werden, also auch da die Möglichkeiten zu nutzen. Das Zweite ist, werde Anwältin der Zukunft. So ein wichtiger Punkt für mich, was wir eben schon diskutiert haben, dass die zukünftigen Generationen eine Stimme brauchen, und mach dich zur Anwältin der Zukunft und denk einfach dran, alles das, was wir heute machen, hat eben auch Auswirkungen auf die nächste Generation. Und das Dritte, was mir wichtig wäre, schaffe Kostenwahrheit, egal wo, also ob jetzt auch im Unternehmen, im Verein, in der Schule, guck einfach nach, was zahlen wir tatsächlich an echten Kosten für die Energie, die wir nutzen, für gegebenenfalls auch Schäden, die wir produzieren, und hinterfrage das an, egal wo man ist, ob in der Bank oder wo auch immer, einfach diese Transparenz einzufordern. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn jeder das tun würde, jede Einzelne das tun würde, dann hätten wir schon sehr viel mehr Transparenz, und das hilft einfach auch, diese Transparenz zu bekommen.
Jetzt darfst du auch ganz kurz noch den Namen deines Buchs nennen. Jetzt hast du es schon dreimal erwähnt, jetzt will ich aber auch wissen, wie es heißt.
Richtig. Stimmt, mein neues Buch, ich dachte, es wäre eingangs gesagt worden, Entschuldigung, es ist Mondays for Future, heißt das neue Buch. Und da gebe ich Tipps, 53 an der Zahl, und aber nicht jetzt Klimatipps oder wie einschränke ich mich, das ist nicht gemeint hier, sondern ich werbe sehr stark für Beteiligung, auch für die Demokratie, sie zu stärken und Möglichkeiten suchen, was man verändern kann.
Okay. Das ist schön. Jetzt die vorletzte Frage, glaube ich, die hatte ich eigentlich als erstes aufgeschrieben, aber jetzt habe ich sie doch zum Schluss genommen. Das passt eigentlich ganz gut, was wir machen können. Und ich erinnere mich an einen Brief eines gewissen CEO von BlackRock, und auch Goldman Sachs gab es mal so etwas. Die Investoren, die jetzt auf einmal grüner werden wollen, glaubst du daran? Oder ist das nur grünes Gerede? Und welche Macht hätten die, wenn jetzt große Investoren sagen, wie auch der norwegische Staatsfonds, wir investieren nur in saubere Unternehmen?
Ja, das ist der entscheidende Hebel. Gerade die Finanzbranche hat eine enorme Macht. Hier muss man unterscheiden zwischen Anlageinvestitionen oder überhaupt Anlagegelder und dem, was auch an zukünftigen Geldern investiert wird, also die Institutionen, die auch zukünftige Projekte investieren. Und gerade bei diesen Anlageformen gibt es eine enorme Carbon Bubble. Also es gibt fossiles Kapital, was in den Büchern schlummert. welches mehr und mehr entwertet wird. Sprich, es ist ein enormes finanzielles Risiko für alle, die jetzt diese ganzen fossilen Gelder und abwertende Gelder mehr und mehr in ihren Büchern haben, da auf einem großen Risiko sitzen und das auch bewusst machen müssen. Das Bewusstsein, würde ich sagen, ist auch bei BlackRock, Goldman Sachs und wie sie alle heißen, durchaus da. Die Finanzrisiken werden als sehr hoch auch eingestuft. Und es gibt immer mehr und mehr Anleger, gerade auch die Millennials, die Jüngeren, die kommen auch in den USA und sagen, wir wollen überhaupt nicht mehr in Rüstung oder fossile Energien und so weiter investieren. Wir wollen unser Geld ganz woanders angelegt haben. Und da reagieren auch alle mehr und mehr drauf. Hinzu kommt die EU, die jetzt durch die Taxonomievorgaben, also auch die Finanzvorgaben, die es gibt, ganz gezielt vorgibt, es muss in Richtung Nachhaltigkeit gehen und die Finanzinstitutionen reagieren auch und erarbeiten auch Kriterien. Manche mit Greenwashing, gar keine Frage. Manche können auch nicht so schnell, weil eben die Bücher voll sind mit fossilen entwerteten Geldern und man wirklich Sorge hat, dass das nicht schnell genug umgesteuert wird. Manche in echt, und da gehört der norwegische Staatsfonds ganz sicher dazu, die da schon sehr früh angegangen sind. Ich erinnere mich noch, die saßen mal bei mir im Büro und das ist mindestens 14 Jahre her, wo die ernsthaft mir damals schon erzählt haben, wir gehen raus aus Öl, wir brauchen neue Anlageformen und so weiter, wir wollten in die erneuerbaren Energien. Das passiert Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen. Auch Norwegen fördert Öl und ist in diesen Prozessen drin und Gas, fossiles Erdgas will das verkaufen, aber es kommt so langsam eine Wende. Die Macht ist riesig. Die Sorgen auch und das Greenwashing auch. Also alle, die sich dafür interessieren, empfehle ich dann wirklich, es gibt echte Umweltbanken, es gibt auch echte Öko-Anlegeformen, die sind mittlerweile, nehmen immer mehr zu und sind auch wirklich seriös und sich da auch wirklich zu informieren, weil alle guten Finanzinstitutionen machen das mittlerweile, nehmen das auch ernst und bieten da auch immer mehr an.
Letzte Frage ist die nach einer Schulnote, wenn du jetzt Deutschland und Klimawandel, den Kampf gegen den Klimawandel,
Umwelttechnologien,
dem Ganzen eine Schulnote geben müsstest, kann auch in einem Wort sein, sehr gut, gut, befriedigend und so weiter und so fort. Das alte System, könntest du dem Ganzen einen Namen nennen?
Genau, es ist immer irgendwie diese Schulnoten. Ich vor Jahren habe ich immer so eine 3- gegeben und war da auch schon leicht unzufrieden, weil das nicht wirklich auf einem guten Weg war. Dann ist wirklich abgesagt auf 4- in der Zwischenzeit, weil die Energiewende komplett ausgebremst wurde, die Solarenergie komplett abgewandert ist. Mittlerweile würde ich sagen, es gab eine deutliche Verbesserung Richtung 4+. Die Versetzung ist nicht gefährdet, aber sehr viel Luft nach oben und vor allen Dingen deutlich besser werden die die Veranlagungen sind alle gut, ja, also das Potenzial ist groß. Wenn man nicht da immer gegenarbeiten würde, könnte man da sehr schnell auf eine 2 kommen. Also die low-hanging fruits sind riesig, aber man steht da im Moment ein bisschen auf Schlauch. Insofern muss man da besser werden.
Mal schauen, ob das mit der neuen Regierung dann im Herbst klappt. Claudia Kämpfer,
bestimmt.
Danke dir.
Ja, vielen
danke.
Dank. Dankeschön.
Audio Now.